Amios, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Amios mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute geht's auch ohne Medikamentenreduktion in der Psychiatrie. Erst sollen sie helfen, doch dann machen sie selbst Probleme. Und auch das Absetzen gestaltet sich schwierig und funktioniert meist nur unter ärztlicher Begleitung. Psychopharmaka haben zahlreiche Nebenwirkungen und sollten nicht dauerhaft genommen werden. Bekannt ist, dass sich die Lebenserwartung von Menschen mit ernsten psychiatrischen Diagnosen, die Psychopharmaka nehmen, 20 bis 25 Jahre reduziert. Die sogenannten Psychopharmaka waren vom Beginn ihres Einsatzes an umstritten und sind es bis heute. Das liegt in der Natur der Sache, da wir weder genau festlegen können, was die Psyche ist, noch die organischen Ursachen der psychischen Krankheiten mit naturwissenschaftlichen Mitteln allein erklären können, sagt Professor Dr. Uwe Gonter. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Wo bekommen Betroffene Hilfe? Wie sehe eine optimale Versorgung beim Absetzen von Psychopharmaka aus? Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und all diese Fragen kläre ich heute mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Amios Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Gonter.
Ja, guten Tag, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Gonter, Sie beschäftigen sich ja seit einigen Jahren mit der Reduktion von Medikamenten in der Psychiatrie, habe ich ja auch in der Einleitung schon näher erläutert. Wann kam Ihnen das erste Mal Zweifel, dass Psychopharmaka nicht das Nonplusultra sind?
Also ich bin jetzt so seit ungefähr 30 Jahren in der Psychiatrie tätig und das Verhältnis zu Medikamenten war ja auch damals schon Ende der 80er, Anfang der 90er durchaus mit Kritik, sagen wir mal, durchwirkt. Also damals gab es das Buch von Asmus Finzen, Medikamentenbehandlung in der Psychiatrie. Da wird das durchaus kritisch gesehen und von unabhängiger Seite betrachtet. Dann kamen die Jahre, in denen vieles von der Pharmaindustrie und von den eng mit der Industrie zusammenarbeitenden Stellen und Universitäten dominiert wurde. Und dann kam eigentlich mit der Recovery-Bewegung, also der Erstarkung der betroffenen Perspektive, so in den so um das Jahr 2010 herum, da wurde mir mal von einer Tagesstätte ein Fragenkatalog überreicht, als ich Chefarzt in Bremerhaven war, zur Wirkung von Medikamenten und auch zu Fällen, wo es vielleicht nicht so gut wirkt. Und da bin ich dann so richtig nachdenklich geworden und habe das zunehmend als eine Aufgabe für mich auch betrachtet, Menschen dabei zu unterstützen, Medikamente nicht nur einzunehmen, sondern also in der Psychiatrie, sondern auch, wenn es gerade Schwierigkeiten gibt, also beim Reduzieren und beim Absetzen dieser Medikamente, ihnen zur Seite zu stehen, ärztlich.
Wie war das damals für Sie? 2010 war ja schon ein bisschen, ja, diese aufgeklärte Fachwelt da, aber sind Sie auf Widerstände in der Fachwelt mit Ihrer kritischen Haltung zu Psychopharmaka gestoßen? Und Sie haben sich natürlich auch in gewisser Weise gegen die Pharmaindustrie gestellt. Hatte das für Sie Nachteile?
Das konnte ich so nicht bemerken. Ich denke, die Pharmaindustrie hat ihre eigenen und ja auch berechtigten Interessen, ihre Produkte zu verkaufen. Das ist nun mal so in der Wirtschaft. Die Rolle mancher Fachkollegen finde ich da problematischer, die halt sozusagen diese Werbung eins zu eins übernommen haben über Jahre und Jahrzehnte. Und mir ist das allerdings nicht passiert, dass mir dadurch irgendwelche Nachteile entstanden wären. Es gab viele kontroverse Diskussionen und die gibt es noch. Es gibt Menschen, die sind von einer angeblich spezifischen Wirkungsweise der Medikamente immer noch überzeugt, meiner Ansicht nach entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute alle haben. Aber das ist also nach wie vor kein unumstrittenes Feld. Es rutscht immer weiter in die Richtung, also die ich die letzten 10, 12 Jahre schon vertrete. Und da bin ich auch nicht der Einzige. Es gibt Volkmar Aderholt, es gibt Stefan Weinmann in Deutschland und im internationalen Ausland gibt es viele, die auch diese kritische Haltung vertreten. Und nicht nur irgendwie als Theorie, sondern uns geht's ja darum, dass wir Menschen, die mit diesen Medikamenten über Jahre behandelt werden, als ärztliche Behandelnde weiter zur Seite stehen, auch wenn quasi der Medikamentenweg wie gegen die Wand gelaufen ist. Aber Nachteile sind mir bisher dadurch nicht entstanden.
Das ist ja schon mal tatsächlich auch positiv. Wir sprechen ja über diesen Oberbegriff Psychopharmaka. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal nochmal erklären, was genau gehört zu den Psychopharmaka.
Ja, das ist auch schon eine schöne Angelegenheit, sich darüber mal auszutauschen, weil Psychopharmaka ist überhaupt kein irgendwie trennscharfer Begriff. Witzigerweise ist das Wort sogar im 17. Jahrhundert erfunden worden, um wirklich psychische Beeinflussung von Krankheiten vorzunehmen. Also damit waren eher Zaubersprüche und Gebete gemeint, als das in die Diskussion eingeführt wurde. Und dann hat es aber im 20. Jahrhundert die Bedeutung bekommen, dass es sich um Medikamente handelt, die auf die Psyche wirken, also irgendwie psychotrope Substanzen. Und die Einteilung, also nach der Sie jetzt ja fragen, die halt da gängigerweise dann so gemacht wird, die sind Thymoleptika, die dann irgendwann nur noch Antidepressiva genannt wurden, Neuroleptika, Tranquilizer und Phasenprophylaktika. Das sind also so die gängigen Bezeichnungen von Medikamentengruppen in der Psychiatrie, wobei man dazu sagen muss, diese Gruppen sind keine chemischen Gruppen, sondern das sind sozusagen aus dem Versuch und Irrtum abgeleitete Ähnlichkeiten in der Wirkungsweise, die da zur Einteilung solcher Gruppen, die angeblich sehr spezifisch sind, geführt hat. Aber oft lassen sich da zwischen den einzelnen Substanzen über die Gruppen hinweg chemische Ähnlichkeiten finden oder innerhalb einer Gruppe gar keine. Also von daher ist das alles nicht so eindeutig, wie das manchmal dargestellt wird. Also die Bezeichnung Psychopharmaka hat eine 180-Grad-Wendung durchlaufen, aber heute meinen praktisch alle, die das Wort verwenden, damit Medikamente, die auf die Psyche wirken. Und dann kommt die große Frage, was ist die Psyche?
Das wäre tatsächlich, lag mir gerade wirklich auf der Zunge, dass ich dachte, was ist eigentlich die Psyche? Das ist ja kein Organ, das man beschreiben kann wie das Herz oder die Leber. Wie würden Sie jetzt auf die Schnelle, sage ich mal, Psyche definieren?
Ja, so eine psychologisch brauchbare Erklärung ist die Sache mit dem Empfinden und Verhalten, also dem Wahrnehmen und dem Handeln. Das eine die sensorisch sensible Seite, was in uns reingeht, und das andere das, was aus uns heraus hervorgeht. Das ist dann sehr ähnlich, wie wir es vom Nervensystem kennen, mit Reizen, die zum Gehirn geleitet werden und anderen Reizen, die aus dem Gehirn nach außen geleitet werden. Da merkt man aber schnell, dass so eine Bezeichnung unbefriedigend ist. Nun haben Sie gesagt, ich soll es schnell machen. Die wird viel interessanter, diese Definition, wenn wir die erweitern um das Sich-Empfinden und Sich-Verhalten, weil darüber das, was die Psyche so kennzeichnet, dieses reflexive Element erst deutlich wird. Und dann wird es auch kompliziert. Dann ist es kein einfaches Reizreaktionsschema, sondern da ist diese ominöse Instanz Sich oder des Selbst. Und die macht eigentlich die Psyche aus. Also hätten wir das Problem, nachdem Sie gefragt haben, nur verlagert mit ein bisschen anderen Worten, haben wir wieder ein Fragezeichen.
Also es ist ja nichts Greifbares. Dann frage ich mich ja oder frage Sie vielmehr, warum sollten Psychopharmaka dann nur gezielt, gering oder gar nicht eingesetzt werden? Oder anders gefragt, macht es überhaupt wirklich Sinn, Psychopharmaka einzusetzen, wenn man diesen Begriff Psyche gar nicht so hundertprozentig genau definieren kann?
Ich denke, das kann Sinn machen. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Und auch vieles, was da an Forschung gelaufen ist und was wir heute an klinischem Wissen haben, kann sehr, sehr hilfreich sein, insbesondere in der Behandlung akuter Probleme. Also wenn Menschen von ihren Gefühlen, Gedanken, von ihren Sinneswahrnehmungen akut überflutet, überfordert sind, wenn die das nicht mehr integrieren können, dann ist es gut zu wissen, dass es Substanzen gibt, die dabei helfen können, dass das psychische System nicht vollständig überlastet wird und schlimmstenfalls jemand sich zum Beispiel in Verzweiflung aus dem Fenster stürzt oder vor eine Bahn oder sich anders wie schweren Schaden zufügt oder noch schlimmer anderen Menschen schweren Schaden in so einem Zusammenhang zufügt. Also so eine Art Notabschaltung eines überreizten Systems und das durch Medikamente, also nicht vollständige Abschaltung, aber Notreduktion, so eine Art Regler, das ist etwas sehr Sinnvolles, wo wir für dankbar sein in der Medizin, das zu haben. Das Problem ist eher, warum ich mich mit Reduktion und Absetzen auch beschäftige, dass über längere Zeit gesehen häufig diese Wirkung nicht mehr funktioniert. und dass beim Reduzieren und Absetzen der Substanzen massive, zum Teil auch bei der Weiterverwendung, einfach massive körperliche Probleme auftauchen, mit denen wir uns ärztlich beschäftigen müssen. Und die können wir nicht ignorieren und die können wir auch nicht dadurch wegzaubern, dass wir immer mehr geben und noch neue Substanzen dazu, dann werden die Probleme noch schlimmer. Also ich meine einfach, wir können in der Psychiatrie nicht ignorieren, dass neben der oftmals kurzfristig sehr sinnvollen Wirkung der Medikamente, dass es halt schwere Begleitprobleme gibt. Und da müssen wir die Betroffenen, die wir damit behandeln, da müssen wir die unterstützen, sich damit erstens vernünftig auseinandersetzen zu können und zweitens, wenn sie das nicht mehr nehmen wollen oder nicht mehr nehmen können, dass wir dann die nicht in die Wüste schicken, sondern dass wir sagen, ja, wir sind an eurer Seite und kümmern uns mit euch gemeinsam darum, wie das auch wieder runtergehen kann.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht so eine Art Gewöhnungseffekt, wenn ich Psychopharmaka nehme. Die Wirkung, die am Anfang da ist, lässt dann nach und hat die vielleicht dann auch eine gegenteilige Wirkung. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen Wirkung und aber auch Nebenwirkungen von Psychopharmaka erklären.
Ja, das ist ein großes Thema und das ist natürlich unterschiedlich bei den einzelnen Substanzen. Aber im Wesentlichen gibt es Medikamente, die dämpfen die Funktion des zentralen Nervensystems und andere, die regen zumindest kurzfristig das eher an. Und bei all diesen Wirkungen, also dem Stoffwechsel in den Nervenzellen, und bei all diesen Wirkungen muss man in Rechnung stellen, dass der Körper das nicht einfach so mit sich machen lässt, sondern Gegenmaßnahmen trifft. Also wenn man zum Beispiel Rezeptoren blockiert, bilden die Nervenzellen neue Rezeptoren, damit die trotzdem funktionieren. Und wenn dann Substanzen, die dazu geführt haben, dass mehr Rezeptoren gebildet worden sind, auf einmal mit einem Schlag nicht mehr gegeben werden, dann hat man dann natürlich wie eine Art Überangebot von Rezeptoren, wo dann eine überschießende Reaktion bei gleichem Reiz zum Beispiel auftreten kann. Das wäre so eine relativ leicht durchschaubare Wirkung, Nebenwirkung auch von Reduktion und Absetzen. Und wir müssen uns dazu vor Augen halten, dass es sich um Milliarden von Nervenzellen handelt, die miteinander vernetzt sind. Also eine wirklich schwer durchschaubare Situation, auch wenn die moderne Hirnforschung höchst interessante Dinge zutage gefördert hat, aber wirklich durchblicken, wie im Gehirn Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Motivationen entstehen, das tut kein Mensch nach wie vor.
Sie haben ja auch angesprochen, körperliche Beschwerden. Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen, dass eben durch Psychopharmaka auch körperliche Einschränkungen, Beschwerden, vielleicht auch Folgeerkrankungen entstehen können?
Ja, da gibt's also jede Menge. Das würde unseren Gesprächsverlauf hier erheblich strapazieren. Aber also einige charakteristische, wir alle kennen das und auch die Hörerinnen und Hörer werden das kennen, dass unter den meisten Psychopharmaka, zumindest allen Dämpfenden, es zu erheblicher Gewichtszunahme kommt. Da sind verschiedene Mechanismen am Werke. Das geht zum Teil auch über Appetitsteigerung, aber es geht auch über eine Reduktion des Grundumsatzes. Es geht um Veränderungen im Zuckerstoffwechsel. Und dann erleben das ja viele Betroffene, dass sie nicht nur 1, 2, sondern vielleicht 10, 20, manche 30 Kilogramm an Gewicht in relativ kurzer Zeit zunehmen unter der Einnahme eines solchen Medikamentes. Also das ist gerade typisch für bestimmte Medikamente aus der Gruppe der Neuroleptika. Aber das gibt es auch bei Antidepressiva. Und also das wäre so etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge springt und die Gesundheit natürlich stark beeinträchtigt. Es gibt aber auch Störungen des Herzrhythmus unter fast allen der verwendeten Substanzen. Es gibt Veränderungen im Salzhaushalt des Organismus, also im Elektrolythaushalt. Es gibt hormonelle Veränderungen, die ganz schwerwiegend sein können. Es gibt Veränderungen der Blutgerinnung, also unter regulärer Einnahme bei normaler Dosierung. Ich rede jetzt nicht von dem, was wir typischerweise sonst Vergiftung nennen würden, aber schon bei der normalen Verwendung treten diese Stoffwechselprobleme, weil die Substanzen eben nicht nur im Gehirn an irgendeinem Rezeptor wirken, sondern die wirken im ganzen Organismus. Also es gibt solche Stoffwechselprobleme, die zu erheblichen gesundheitlichen Veränderungen führen. Und manche kritische Stimmen sagen, dass daran eben diese erhöhte Mortalität, also die vermehrte Sterblichkeit von Menschen liegt, die solche Medikamente langfristig einnehmen. Das ist in der Wissenschaft auch umstritten, wie fast alles in der Wissenschaft umstritten ist. Aber dass es diese körperlichen Nebenwirkungen von sogenannten Psychopharmaka gibt, das ist nicht umstritten. Das lässt sich einfach messen. Das sehen wir in der Klinik jeden Tag. Das sehen die Niedergelassenen und das wissen auch die Patientinnen und Patienten. Also das ist jetzt erstmal einfach nur bei der regulären Einnahme, was da an Risiken auftritt. Und meiner Ansicht nach muss darüber natürlich auch schriftlich vor Beginn einer Behandlung und im Lauf der Behandlung mit den Betroffenen geredet werden. Also da braucht es einfach Aufklärung.
Sie hatten vorhin erläutert, dass wenn jemand suizidgefährdet ist oder auch möglicherweise andere Menschen gefährdet, mit Psychopharmaka behandelt werden sollte, muss, wie auch immer. Gibt es psychische Erkrankungen, bei denen Psychopharmaka tatsächlich unausweichlich sind, bei denen es ohne die Medikamente nicht geht?
Ich denke, noch ist das so, aber je besser wir auch mit den Methoden von sozialer Unterstützung und Psychotherapie werden, desto weniger werden wir auf Medikamente angewiesen sein. Aber noch ist es so, dass wir bei schweren Depressionen oder auch bei Psychosen, dass wir im Hilfesystem, so wie vorher auch die Familien, dass wir an Punkte kommen, wo wir einfach mit Worten und mit emotional seelischer Unterstützung oder auch mit Kreativangeboten die Betroffenen nicht erreichen oder unzureichend nur in unsere Kommunikation zurückholen können. In solchen Situationen, da ist nicht ein Punkt of no return, aber kann es immer mal wieder sein, dass wir darauf angewiesen sind, Betroffene mit zum Beispiel Neuroleptika im Rahmen einer akuten Psychose zu unterstützen, mit dem Ziel, ihnen den Rückweg in die gemeinschaftliche Kommunikation zu ermöglichen. Manchmal reichen dafür auch die sogenannten Tranquilizer, die zu Recht kritisch gesehen werden in der Öffentlichkeit, weil sie eben bekannt sind dafür, dass sie abhängig machen. Als sie auf den Markt kamen, wurde das auch nicht so dargestellt. Aber eben Valium und alle seine kleinen Geschwister, das ist ein Medikament, das kann in einer akuten, auch lebensbedrohlichen Krise durch Ängste und durch emotionale Überforderung geradezu Wunder wirken. Und das ist ein Segen, dass wir das haben. Aber bei dem weiß zum Beispiel jeder, dass es kein Segen ist, das dauerhaft einzunehmen, weil da diese ganz typischen Suchtphänomene ja auftreten mit Dosissteigerung und so einer allgemeinen Abstumpfung und dass sich auch wie bei Alkohol letztlich alles nur noch das Denken und Handeln um die Beschaffung der Droge dreht oder wie bei den illegalen Drogen. Also da gibt es Substanzen, bei denen weiß man das, bei den sogenannten Psychopharmaka, also abgesehen von den Tranquilizern, ist die Gewöhnung des Organismus anders. Also das ist nicht im Sinne einer solchen klassischen Sucht, sondern wir haben neben den körperlichen Begleiterscheinungen haben wir halt das Phänomen, dass es nach einer Zeit tatsächlich so aussieht und viele Betroffene so beschreiben, dass entweder nach einem halben Jahr, manche sagen auch nach 2 Jahren, auch ein Medikament, was ihnen anfangs gut geholfen hat, einfach so nicht mehr wirkt. Und wenn man dann reduzieren oder absetzen will, treten psychische und körperliche Begleiterscheinungen auf. So, jetzt bin ich wieder beim Absetzen gelandet. Aber Sie haben ja gefragt, was sind die Situationen, wo wir mit Medikamenten behandeln müssen? Es gibt grundsätzlich keine wirklich medikamentenbehandlungspflichtige Indikation in der Psychiatrie. Alles, was wir mit anderen Mitteln schaffen, ist erlaubt. Das ist also kein Kunstfehler, wenn es uns gelingt, jemand in einer akuten Angst zu beruhigen ohne Medikamente, sondern im Gegenteil wunderbar, dann kommt man ohne die ganzen begleitenden Risiken aus. Und interessanterweise sozusagen die heftigste psychische Krise, die wir uns Menschen so vorstellen können, also die akute Suizidalität, die können wir mit Medikamenten kaum beeinflussen. Also wir können das körperliche Handlungspotenzial reduzieren durch beruhigende Medikamente, aber auf die suizidalen Inhalte nimmt kurzfristig keine der Substanzen zuverlässig eine solche entaktualisierende Wirkung. Also wir wissen von Lithium, dass es langfristig suizidale Handlungen reduziert und möglicherweise auch Gedanken daran reduziert. Aber es gibt tatsächlich, obwohl das so eine absolute Grenzsituation ist, diese akute suizidale Krise, es gibt keine Medikamente, die das sozusagen 1:1 beheben könnten. Im Moment ist Ketamin in der Diskussion ein Narkosemittel. Da kann man natürlich sagen, wenn man jemand in Narkose versetzt oder ähnlich starke psychische Reduktion. Ich meine, wer hilft, hat recht. Aber dann ist es keine spezifische Wirkung, sondern dann nimmt man demjenigen, und das mit guten Gründen in manchen Fällen, die Möglichkeit, gemäß seiner eigenen destruktiven Impulse zu handeln. Und ja, also schwierige Frage, aber es gibt kein einziges wirklich akut antisuizidales Medikament. Es kann einem passieren, dass jemand, der suizidal ist, den man mit Neuroleptika, mit Antidepressiva oder Tranquilizern behandelt, dass der unverändert dadurch trotzdem suizidale Handlungen begeht.
Sie haben ja auch gerade gesagt, Medikamentenreduktion, das ist ja etwas, was Sie in Ihrer Klinik in Bremen anbieten. Was genau erwartet die Patientinnen und Patienten? Sie nannten vorhin schon das Stichwort Psychotherapie, dass man psychische Erkrankungen mittels Psychotherapie heilen, lindern, wie auch immer kann. Was ist aber genau bei Ihnen in Bremen? Was gehört zu der Behandlung?
Das erste ist, dass wir das anerkennen, dass Menschen diesen Wunsch haben und dass wir sie dabei unterstützen, dass wir das anerkennen, dass viele, die das schon an anderen Orten versucht haben, zu reduzieren oder gar abzusetzen, dabei erhebliche Schwierigkeiten bekommen haben und dass sie sich eben Begleitung ärztlich, psychotherapeutisch, pflegerisch wünschen und dass sie die auch brauchen, dass wir denen die, also gemäß dieses Bedarfs tatsächlich anbieten. Und was wir eben noch machen, ist in der Behandlung darüber aufklären, also diejenigen, die zu uns, es kommen ja nicht 100% der Patientinnen und Patienten zu uns, um hier irgendwie Medikamente zu reduzieren. Das ist eine zunehmende Zahl von Betroffenen und die kommen auch tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Aber die normale Zuweisung zu uns ist ja, weil jemand depressiv ist, Ängste hat, psychotische Phänomene hat oder eine Borderline-Störung diagnostiziert bekommt oder eine Suchterkrankung hat. Und wegen dieser Dinge werden die Personen zu uns eingewiesen. Und dann ist eben eine Möglichkeit, sozusagen kritischer Umgang mit Medikamenten von Anfang an, dass wir schauen, wie können wir Betroffene behandeln mit möglichst wenig, damit wir möglichst wenig von den schon angesprochenen Begleiterscheinungen und Absetzproblemen bekommen. Und dazu gehört eben die Aufklärung. Also das ist für uns ganz wichtig. Also was ich jetzt gesagt habe, ist erstens, wir akzeptieren das, wenn Menschen uns von solchen Problemen berichten und wir versuchen zweitens ihnen dabei zur Seite zu stehen und drittens bieten wir Behandlungen an, wo von vornherein ja nicht auf die Medikamente gesetzt wird, sondern zum Beispiel auf unserer Verhaltenstherapiestation, da sagen wir dann nicht, ja, die Kombination von Medikamenten und Psychotherapie ist bestimmt das Beste, sondern wir sagen, wir versuchen es erstmal bei Ängsten und Depressionen mit eben einer konsequenten kognitiven Verhaltenstherapie, einzeln und in Gruppen. Und fast immer erzielen die Menschen darüber unter diesen stationären Bedingungen relativ zügig Erfolge bezüglich ihrer Probleme, die sie zu uns geführt haben. Und dann müssen wir gar keine Medikamente noch dazugeben. Und auf zum Beispiel der dialektisch-behavioralen Therapiestation, also DBT bei Borderline, da kommen in der Regel junge Menschen zu uns, die schon 4, 5 verschiedene Psychopharmaka nehmen und denen es nicht mehr zu Hause alleine gelingt, davon wegzukommen. Mit denen machen wir ganz konkrete Pläne, jetzt mal so anschaulich gesagt, wie man anstelle eines bestimmten dämpfenden Medikamentes über das Erlernen bestimmter Zusammenhänge sozusagen von Psyche, Verhalten, Empfinden, aber eben auch über das Erlernen sogenannter Skills, also praktischer Fertigkeiten, wie man mit Emotionsregulation besser werden kann, sodass die dann von sich aus meistens auch sehr zufrieden sind, wenn sie auf Medikamente schrittweise oder ganz verzichten können. Das sind so ein paar Beispiele. Beim etlichen unserer älteren Patienten ist es zum Beispiel ganz wichtig, in Ruhe zu gucken. Die haben dann ja nicht nur eine Kombination von Psychopharmaka, sondern vielleicht auch noch 4, 5 verschiedene Herz-, Blutdruck-, Nieren-Medikamente, wo man dann wirklich ganz in Ruhe erstmal schauen muss, was ist da körperlich los und wie verändert sich auch die Lage, auch bezüglich der somatischen Erkrankung, wenn wir an dem Psychopharmaka etwas ändern im Sinne von Reduktion?
Das klingt alles ein bisschen für mich so, als ob ich, wenn ich an einer psychischen Erkrankung leide, in einen Teufelskreis geraten könnte. Das heißt, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass man am Anfang schon gucken muss, was macht Sinn, was kann man wirklich tun, um diese Erkrankung zu lindern oder zu heilen, ohne gleich einen Haufen Psychopharmaka zu geben. Das heißt, der Patient, die Patientin muss vorher schon aufgeklärt werden und muss dann mit Hilfe von Ihnen, Ihrem Team, wie auch immer, ich sag mal so, in die richtige Richtung gelenkt werden, was eben gut ist und was nicht gut ist für den Patienten. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und das ist im Grunde genommen, also ich hoffe, etliche Hörerinnen und Hörer werden das hören und werden sagen, ja, das ist doch keine Überraschung. Das ist doch genauso, wie sich das viele Menschen auch einfach so denken. Und ja, also da stimme ich Ihnen zu. Ich denke, genau so sollten wir da rangehen. Und das können nicht nur wir. Das hier in dieser Klinik, das meiner Ansicht nach können das die psychosozialen Profis ambulant, tagesklinisch, stationär, überall. Und das ist schön, wenn die sich daran erinnern, dass sie das können.
Aber ist das tatsächlich auch realisierbar in allen Kliniken, bundesweit, europaweit, wie auch immer, wenn man das ein bisschen ausweiten möchte? Oder wie sieht Ihre Wunschvorstellung dann aus für die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen?
Also meine Wunschvorstellung ist, dass wir überall Angebote haben, die solche Aufklärung inhalten. Zum Beispiel in Finnland gibt es Einsatzgruppen, psychosoziale Profis, die gerade bei jungen Menschen mit den erst auftretenden Symptomen, sagen wir mal, einer Psychose dort hinfahren mit den Betroffenen, mit ihren Angehörigen, mit vielleicht Freundinnen und Schulkolleginnen und Kollegen und am Arbeitsplatz reden, und derjenige, der das verantwortet, der Jaakko Seikkula, der sagt so schön, das, was die Betroffenen noch nur in Form von Ängsten und Wahnvorstellungen und Halluzinationen ausdrücken können, das können sie hoffentlich durch unseren offenen Dialog in Zukunft auch in Worte fassen und sozusagen sozial kompatibel gestalten. Und dabei wollen wir ihnen helfen, und die Erfolge, die dort haben, Die sind natürlich keine Wunder, aber die sind großartig. Die dokumentieren das auch sehr schön. Und das ist im Grunde nicht diagnosespezifisch nur für die sogenannten schizophrenen Psychosen, sondern mit diesem Ansatz, also der individuellen Hilfe, die sozialräumliche Wirklichkeit der Betroffenen einbezieht. Das ist sehr erfolgversprechend, was da für die Zukunft vorbereitet wird.
Das heißt, der Einsatz ist dann schon sozusagen im Alltag, bevor vielleicht das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich jetzt mal so, bevor jemand stationär aufgenommen werden muss. Das heißt, dieses psychosoziale Profiteam, wenn man das so nennen möchte, greift schon vorher ein und versucht vorher, ja, Stütze zu sein oder bestimmte Hilfestellungen zu geben.
Genau, Hilfestellung für ganz konkrete soziale Angelegenheiten, aber auch für wie so eine Art Übersetzungsarbeit zu leisten zwischen der Symptomsprache und dem, worum es in einem sozialen System, in dem Fall in einer Familie, an einem Arbeitsplatz tatsächlich geht. Das wird natürlich nicht immer gelingen. Also unsere menschliche Psyche ist sozusagen durch die Evolution gekommen mit dieser Möglichkeit, psychische Krankheiten zu entwickeln. Die gibt es ja wirklich, solche Symptome zu entwickeln. Aber die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Wie viel können wir übersetzen? Wie viel müssen wir kurzfristig auch unterdrücken? Wie viel können wir aber auch fördern sogar? Also viele Psychose-Betroffene und auch Depressive berichten ja, dass als sie dann erstmal irgendwann dazu übergegangen sind, das, was sie da seelisch bedrückt, da sind wir wieder bei dem, was ist überhaupt die Seele, das also in eine zum Beispiel auch künstlerische Ausdrucksform zu bringen, dass als ihnen das selbst klar geworden ist, was da in ihnen rumort und was da vielleicht auch an alten Traumatisierungen sich bemerkbar macht über die Symptome, als ihnen das jedenfalls bewusst geworden ist und als ihnen ein Ausdruck dafür und eine Kommunikation gelungen ist, dass es ab da schrittweise besser wurde. Das ist nicht wie in einem Hollywood-Film, dass der Vorhang aufgeht und auf einmal sind die Probleme weg. Aber Menschen machen sich auf diesen Weg, auch einen Sinn in ihrer Erkrankung zu sehen und auch Wege daraus zu finden. Dafür gibt es aus der Betroffenenbewegung sehr viele und ja auch aus der Erfahrung der Psychotherapie sehr viele ermutigende Erfahrungsberichte, ja.
Es ist für mich ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Gonter, für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, danke schön, Ihnen auch.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.